HR2 Kultur. Camino. Religionen auf dem Weg. Versuchung.
Vergebens uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung.
Ich mach dich glücklich. Folge mir. Vergiss doch deine Moral. Was ist schon gut, was ist schon böse? Wenn du tust, was ich möchte, wirst du das Paradies auf Erden erleben. Ich werde dir deine geheimsten Träume erfüllen.
Moment mal, wie war das? Führe uns nicht in Versuchung. Ist das eine Bitte an Gott? Sollte das also Gottes Stimme gewesen sein? Gibt es da nicht einen anderen Versucher? Ist es nicht sein Gegenspieler, der Teufel, der Menschen mit verführerischer Stimme und wunderschönen Verlockungen in Versuchung führt? Und überhaupt, Versuchung, ist das nicht eigentlich etwas ziemlich Irdisches und Banales? Hat das nicht nur mit Lust auf Sex und Schokolade zu tun? Sie wissen schon.
Die zarteste Versuchung, seit es Schokolade gibt.
Die Melodie kenne ich, obwohl ich nicht so werbeaffin bin, vor allem aber kenne ich die Situation.
Immerhin, sogar katholische Priester kennen diese zarte Art der Versuchung. Zum Beispiel Hermann Kügler. Der Jesuit ist Pastoralpsychologe und arbeitet als Seelsorger. Seit Jahrzehnten versucht er, Menschen zu helfen, die mit Versuchungen kämpfen. Und hin und wieder ist er ihnen selbst ausgesetzt. Zum Beispiel auf Reisen.
An einer Schweizer Autobahnraststätte habe ich ein Schild gesehen. Süße Sünde, lassen Sie sich in Versuchung führen. Genießen Sie ein himmlisches Stück Kuchen mit einer extra großen Tasse Kaffee. Da wurde Versuchung als etwas vorgestellt, was sehr reizvoll ist. Und dass ich dieser Versuchung nicht erlegen bin, lag aber eher an dem stolzen Preis des Angebotes in der Schweiz, als wie an meiner Tugend.
Priester Hermann Kügler weiß, eigentlich ist Versuchung ein spirituelles Thema, hat im Grunde mit dem Himmel und nur oberflächlich mit irdischen Gelüsten zu tun. Würde es sonst in der Bibel stehen? Hätte sonst Jesus es in sein Gebet aufgenommen? Und würden andernfalls jeden Sonntag hunderte Millionen Christen auf der ganzen Welt darum bitten, nicht in Versuchung geführt zu werden? Dennoch. Auf viele wirkt der Begriff Versuchung antiquiert oder lapidar. Der lila Schokoladenfirma sei Dank, dass sie den Begriff so erfolgreich in der Öffentlichkeit wachhält, oder?
Die kommerzielle Werbung arbeitet ja offenbar damit, dass sie uns etwas verspricht. Wenn wir dieser Versuchung erliegen, gewinnen wir ein Mehr an Lebensqualität. Und darauf macht Milka aufmerksam oder macht diese Werbung aufmerksam. Und das ist ja in der Tat ein Aspekt von Versuchung, nicht nur das Negative, jetzt soll ich Süßigkeiten oder Alkohol oder was weiß ich meiden, sondern ich kann mich einer Versuchung stellen, um dann an ihr zu wachsen und mich weiterzuentwickeln.
Aha, die zarteste Versuchung ist womöglich nur ein Bild dafür, dass auch abgründige Versuchungen ihren Sinn haben? Und das Schokoladeessen ist gar nicht so banal wie vermutet? Seelsorger Hermann Kügler.
Naja, der Wahn ist kurz, die Reue ist lang. Also wer einfach der Versuchung so erlegt wird, dann nach einer Weile merkt, wie viel Kilo mehr er auf den Hüften hat, das ist dann auch nicht so gut.
Versuchung.
Schokolade ist aber ja nun nicht die einzige Versuchung. Eine andere, mal zart, mal hart, scheint noch mächtiger zu sein. Sex. Auch mit dieser Versuchung müssen sich Christen auseinandersetzen. Erst recht die vermeintlich besonders Frommen unter ihnen. Zum Beispiel Antonius von Padua, der im Mittelalter lange als Einsiedlermönch lebte. In der katholischen Welt ist er durch unzählige Statuen und Reliquien bekannt. In der evangelischen durch ein Gedicht von Wilhelm Busch.
Der heilige Antonius von Padua saß oftmals ganz alleinig da und las bei seinem heiligen Schein meistens bis tief in die Nacht hinein. Einst, als er wieder so sitzt und liest, auf einmal so räuspert sich was und niest. Und wie er sich umschaut, der fromme Mann, schaut ihn ein hübsches Mädchen an. Der heilige Antonius von Padua war aber ganz ruhig, als dies geschah. Er sprach: Schau du nur immer zu, du störst mich nicht in meiner christlichen Ruh. Auf einmal aber, er wusste nicht wie, setzt sich das Mädel ihm gar aufs Knie und gibt dem heiligen Antonius links und rechts einen herzhaften Kuss. Der heilige Antonius von Padua war aber nicht ruhig, als dies geschah. Er sprang empor, von Zorn entbrannt, er nahm das Kreuz in seine Hand. Lass ab von mir, unsauberer Geist, sei wie du bist, wer du auch seist. Puh, da sauste mit großem Rumor der Satanas durchs Ofenrohr. Der heilige Antonius, ruhig und heiter, las aber in seinem Buche weiter.
Hätte Antonius recht, dann wäre die sechste Bitte des Vaterunsers theologisch falsch. Dann wäre der Teufel der Versucher und nicht Gott. Dann müsste Gott um Hilfe gebeten werden im Kampf gegen die Versuchungen des Teufels. Ist das der Sinn der Antonius-Legende? Hermann Kügler, als Ordenspriester in gewisser Weise ein moderner Weggenosse des mittelalterlichen Heiligen.
Diese Geschichte vom Antonius jetzt in der Wilhelm-Busch-Fassung macht ja darauf aufmerksam, Versuchungen unter dem Anschein des Guten. Das ist ja so, ich sag's mal symbolisch, dass der Teufel meistens nicht erscheint, also mit Boxhörnern und Pferdehuf und Schwefelsgestank, sondern die Bibel würde sagen, sich verkleidet als Engel des Lichtes, nicht? Es gibt also Versuchungen unter dem Anschein des Guten. Der Antonius merkte anscheinend, da ist irgendwas nicht ganz geheuer. Also er merkte, irgendwas stimmt an der Sache nicht. Und da hat er gemerkt, also er hat offenbar die Gabe der Unterscheidung gehabt, dass hier, wenn er sich auf das schöne Mädchen einlässt, ihn das von seiner Lebensoption wegbringt.
So wie die anderen Versuchungen auch, um die es geht. Die wegen den Menschen bei Hermann Kügler Rat suchen. Welche Versuchungen das sind?
Das ist ganz einfach gesagt. Also die meisten Versuchungen sind in den Lebensbereichen Sex, Macht und Geld. Wenn wir das mal durchgehen, in der menschlichen Entwicklung müssen wir ja lernen, das ist eine Lebensaufgabe für jeden, ein Verhältnis zu bekommen zu Hab und Gut. Dann ist es eine Aufgabe in der Erziehung, in der menschlichen Entwicklung, ein Verhältnis zu Macht und Einfluss zu kriegen und konstruktiv auch streiten und sich auseinandersetzen zu lernen. Und schließlich ist es eine Entwicklungsaufgabe, sich liebevoll mit anderen in Beziehung zu setzen, Lust zu erleben und Lust zu schenken. Und in diesen Bereichen sind wir aber auch immer wieder anfällig. Also jemand kommt und stellt fest, ich gebe zu viel Geld aus für unnützes Zeug, was ich kaufe. Oder ich merke, ich bin ein bisschen sadistisch, ich quäle meine Mitarbeiter. Oder jemand hat ein völlig ungeklärtes Sexualverhalten. Menschen sagen das nicht immer, dass sie sagen, das sind Versuchungen, aber der Sache nach sagen sie, ich leide darunter, dass ich mich oft anders verhalte, als wie ich mich eigentlich verhalten will. Das ist ja das, was dann in mehr traditioneller Sprache Versuchung genannt wird. Eine Handlung, die mir reizvoll erscheint, die ich aber nicht tun sollte, weil ich mir oder anderen schade.
Versuchung.
Aber wer führt denn nun in Versuchung? Gott oder der Teufel? Mal spielerisch, mal ernsthaft denken darüber Theologen wie Schriftsteller und Künstler aller Couleur nach. Nicht nur die Gelehrten fühlen sich herausgefordert, diese sechste Bitte des Vaterunsers zu überdenken: und führe uns nicht in Versuchung. Seit einigen Jahren plädieren katholische Laiengruppen dafür, die sechste Bitte zu ändern. Ihre Begründung?
Für uns ist die Gleichsetzung des Herrn mit dem Versucher eine schwere Beleidigung Gottes.
Auch Papst Franziskus ist ins theologische Nachdenken gekommen. Er schlug eine andere Übersetzung vor. In den römisch-katholischen Kirchen Italiens und Frankreichs wird sie schon gesprochen.
Lass uns nicht in Versuchung geraten.
Viele Varianten der Übersetzung gibt es. Sie klingen allesamt sinnvoll, rühren aber, trotz eigentlich kleiner sprachlicher Unterschiede, theologisch Wesentliches an. Der verstorbene Neutestamentler Klaus Berger etwa hielt es für zutreffender, im Vaterunser zu sagen:
Führe uns an der Versuchung vorbei.
Auch der Theologe und Philosoph Rupert Ley bietet eine Alternative.
Und führe uns auch in der Versuchung.
Eine ganz andere Variante findet sich bereits in einer neuen Bibelübersetzung, der Bibel in gerechter Sprache. Dort ist diese Bitte des Vaterunsers so übersetzt:
Führe uns nicht zum Verrat an dir.
Martin Dreyer, der die Bibel in Jugendslang übersetzt hat, macht in seiner Volksbibel ebenfalls einen Vorschlag fürs Vaterunser.
Pass auf, damit wir nicht irgendwelchen schlechten Gedanken nachgehen und dir untreu werden. Führe uns nicht in Situationen, wo wir Fehler machen könnten.
Ja, muss denn das Vaterunser geändert werden? Das älteste im Neuen Testament überlieferte Gebet? Und gibt es dafür gar ernstzunehmende theologische Gründe?
Also erstmal würde ich davor warnen, das Vaterunser umzuschreiben, denn mindestens gibt es gute Gründe anzunehmen, dass uns Jesus von Nazareth dieses Gebet lehrt. Aber mal ganz im Ernste gesagt, wenn man sich das alttestamentliche Buch Hiob anguckt, dann wird die These vertreten, Gott hat einen Menschen in die Versuchung geführt. Es gibt schon im Buch Hiob theologische Debatten darüber. Darf man das überhaupt sagen? Ich würde das nicht sagen. Aber ich würde schon sagen, dass sie in Lebenssituationen kommen können, in denen ihnen, so hat es Martin Luther mal sehr schön gesagt, ihr Gott dunkel wird. Sie nicht verstehen und sich fragen, hängt meine schlimme Situation vielleicht doch ursächlich mit Gott zusammen oder hat er das zugelassen? Und insofern ist dieser Satz im Vater unser die Provokation, dass wir uns nicht so ein Eier-Popeia-Gott zusammenbasteln, sondern dass einem Gott dunkel, bei Martin Luther steht sogar grausam werden kann. Und das ist die Bitte im Vaterunser, führe uns nicht in Versuchung, dass das nicht geschieht, dass er sich uns nicht verdunkelt, dass er für uns hell bleibt.
Was der Berliner Theologe Christoph Markschies da behauptet, kann nicht darüber hinwegtäuschen. Tatsächlich ist diese Zeile des Vaterunsers sehr seltsam. In das älteste Gebet der Christenheit, wahrscheinlich stammt es sogar aus dem Munde Jesu, hat sich eine Aussage eingeschlichen, die erstens nur schwer zu verstehen ist und die sich zweitens mit anderen Aussagen der Bibel beißt. Wenn die Christen Gott bitten müssen, er möge sie nicht in Versuchung führen, so könnte dies ja nur begründet sein, wenn diese Gefahr tatsächlich bestünde. Dass Gott wirklich seine Gläubigen ins größte Elend schicken würde, wann immer und auf welche Art es ihm beliebt, dann wären nicht irgendwelche dunklen Mächte Urheber der Versuchung, sondern Gott selbst. Er führte dann die Menschen dorthin, wo sie eigentlich gar nicht hinwollen. Kein Teufel lockt mit unlauteren Versprechungen. Gott selbst spielt die Schlange und versucht die Gläubigen vom Pfad der Tugend abzubringen. Gott macht sich selbst zu seinem eigenen Widersacher. Ein Verhalten, das weitere Fragen aufwirft. Sollte Gott die Menschen als Spielbälle benutzen? Schenkt er ihnen einerseits Glaubensstärke und Willenskraft, um sie sogleich auf die harte Probe zu stellen? Verordnet er eine Prüfung?
Versuchung.
Vielleicht hilft ein Blick ins Original, in den Urtext der Bibel. Welches Wort hatte Martin Luther eigentlich vor Augen, als er auf der Wartburg das Neue Testament aus dem Griechischen ins Deutsche übertrug? Das griechische Wörterbuch belehrt:
Peirasmos, Prüfung, Erprobung, auch Versuchung.
Exegeten betonen, dass die Übersetzung Versuchung nur eine sehr eingeschränkte und keineswegs erschöpfende Bedeutung des griechischen Begriffs Peirasmos wiedergibt. Und sie belegen das mit anderen Bibelstellen, in denen diese Peirasmos, diese Prüfung, verblüffenderweise sehr positiv dargestellt wird. So schreibt zum Beispiel der Verfasser des Jakobusbriefes im Neuen Testament:
Seid voll Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet.
Ähnlich verlangt das Buch Judith im Alten Testament nicht um Bewahrung vor Versuchungen zu bitten. Im Gegenteil.
Tröstet das Volk mit eurem Wort, dass sie bedenken, wie unsere Väter auch versucht wurden, damit sie sich darin bewährten, dass sie Gott von Herzen dienten.
Wer diese biblischen Aussagen ernst nimmt, müsste das Vaterunser tatsächlich umschreiben. Aber anders als die anfangs zitierten Versuche. Statt »Führe uns nicht in Versuchung« müsste es dann heißen
»Bitte Gott, führe uns in Versuchung. Nur so können wir im Glauben reifen.«
In diesem Sinne verstanden schildert die gesamte Bibel eine Unzahl von Prüfungen. Gott wirkt wie ein Erzieher. Ständig prüft er Gläubige, ob sie auch wirklich an ihn glauben. Den ersten Menschen der Welt, Adam und Eva, pflanzte er die Versuchung in Form des Baumes der Erkenntnis mitten ins Paradies. Das Experiment scheiterte bekanntlich. Das erste Paar der Bibel versagt und wird zur Strafe aus dem Garten Eden verstoßen. Christoph Markschies.
Ganze biblische Traditionen erzählen uns Geschichten von Gott, der Menschen in Grenzsituationen führt, um sich dort zu bewähren. Eine ganze Reihe von biblischen Geschichten, bei denen man auch nicht sagen kann, dass irgendwie Frühzeit, da waren die Leute noch doof, oder noch schlimmer, das Judentum, sind wir als Christen drüber hinaus, sondern das ist eine Form der Leidbewältigung in der jüdischen und christlichen Theologie und Religion. Und aus der heraus beten die Menschen, das, was du da tun könntest, tu doch bitte nicht. Und in all den Geschichten tut das ja dann auch immer nicht.
Einen weiteren Hinweis gibt die Bibel. Am Beginn des öffentlichen Auftretens Jesu steht, nein, keine Predigt und auch keine spektakuläre Krankenheilung, sondern eine Versuchung.
Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde.
Es scheint, als könnte die Bibel sich selbst nicht recht entscheiden, wer verantwortlich für die Versuchung ist. Der Heilige Geist führt Jesus in eine Situation, in der der wahre Versucher dann Zugriffsrecht bekommt. Bemerkenswert. Die biblische Erzählung setzt viele Bilder frei. Jesus am Ende seiner Kräfte in der heißen Wüste. Und dann kommt der Teufel. Besonders die klassischen Maler haben das bildmächtig in Szene gesetzt. Auch Hollywoods Filmindustrie konnte nicht an dem Stoff vorbei. Die größte Geschichte aller Zeiten heißt der Monumentalfilm, der das Leben Jesu zeigt. Auch die Versuchung.
Nachdem er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, war er sehr hungrig. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte: Wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl, dass diese Steine hier zu Brot werden. Aber Jesus antwortete ihm:
In der Schrift heißt es, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt.
Erstaunlich. Die Hollywood-Filmemacher haben der Versuchung widerstanden, den Teufel als hässliche Gestalt mit Hinkefuß darzustellen. Nein, ein alt und weise wirkender Mann versucht mit ruhiger Stimme, Jesus auf seine Seite zu ziehen. Der Teufel erweist sich zudem als ausgesprochen bibelkundig. Er führt Jesus auf eine hohe Bergzinne und fordert ihn auf, sich hinabzuwerfen. Schließlich stehe ja in der Bibel:
Er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben, und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt.
Jesus widerspricht nicht, sondern pariert mit einem anderen Bibelzitat.
Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen.
Wer versucht hier denn wen? Fast beiläufig kommt hier also eine ganz neue Variante ins Spiel. Der Mensch führt Gott in Versuchung, was ja heißen würde, Gott ist wankelmütig und lässt sich durch das Verhalten der Menschen in seinem Handeln beeinflussen. Es geht weiter in dem Kräftemessen. Die Macht über alle Weltreiche verspricht der Teufel Jesus, wenn er künftig ihn statt Gott anbete. Für Jesus ist der Fall klar. Schroff weist er den Teufel zurecht.
Weg mit dir, Satan!
Und wieder bezieht Jesus die Kraft zum Widerstehen der Versuchung aus der Bibel. Er nimmt eines der 10 Gebote ernst, das fordert:
Du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen.
Der Teufel gibt sich geschlagen. Obwohl durch Durst und Hunger geschwächt, hatte Jesus allen drei Versuchungen widerstanden.
Versuchung.
Jesus in der Wüste. Eine tiefsinnige Erzählung. Ein Kampf zwischen Gut und Böse. Gott und Teufel auf höchstem Niveau. Ein Kampf der Giganten sozusagen. Die Versuchungsgeschichte fasziniert bis heute. Warum das so ist? Nicht nur, weil sie in sich spannend ist. Nein, auch weil sie die Reifungsschritte beschreibt, die jeder Mensch in seiner Entwicklung durchschreitet. Meint jedenfalls der Pastoralpsychologe Hermann Kügler.
Wenn wir diese legendäre Geschichte zu verstehen versuchen, schlage ich mal vor, sie zu sehen als eine Verdichtung von Entwicklungsprozessen, die alle Menschen durchmachen müssen und die jetzt hier in dieser legendären Geschichte wie in drei Szenen zusammengestellt sind, aber im Leben des Menschen oft ja über mehrere Jahre sich hinwegziehen. Wir müssen in der Entwicklung als Menschen ein Verhältnis entwickeln zum Konsum. Also zur Nahrung, aber darüber hinaus zum Konsum. Wir müssen ein Verhältnis entwickeln zu Macht und Einfluss und wir müssen ein Verhältnis entwickeln, also zur Sexualität natürlich, aber nicht jetzt eng geführt auf genitale Sexualität, sondern als Wirkmächtigkeit, als Lebenselan. Und ich meine, dass man dies in der Versuchungsgeschichte hier so ganz schön sehen kann. Er widersteht der Versuchung jetzt der oralen Befriedigung. Er widersteht der Versuchung, sich jemandem zu unterwerfen, um Macht und Einfluss über andere und über die Welt zu bekommen. Und er widersteht der Versuchung, sich wie hysterisch zu inszenieren und eine Show abzuziehen. Und das sind ja Entwicklungsschritte, die jeder Mensch bewältigen muss und wo immer auch was schiefgehen kann.
Hermann Küglers Deutung könnte auch bedeuten, ob der Teufel oder Gott in Versuchung führt. Das ist eine theologische Gedankenspielerei. Zugegeben interessant, aber mehr nicht. Eigentlich geht es um etwas anderes. Darum, wie und auf welchen Wegen ein Mensch sich weiterentwickelt. Versuchungen sind eine Art, die eigenen Unzulänglichkeiten zu erkennen. Wir müssen uns an ihnen abarbeiten. Wir müssen uns ihnen stellen. Egal, ob wir ihnen erliegen oder ob wir ihnen widerstehen. Eines steht fest. Wir lernen uns selbst dabei besser kennen. Dogmatiker, egal welcher Couleur und Konfession, werden dieser Sicht nicht zustimmen. Ebenso wenig die Moralisten. Wohl aber lebenserfahrene Gelehrte wie Theologieprofessor Christoph Markschies.
Deswegen würde ich auch nie sagen, dass die Täler, durch die ich gehe, von Gott verursacht sind. Aber ich muss mindestens zur Kenntnis nehmen, auch wenn ich das selber noch nicht so schlimm erlebt habe, dass es Menschen gibt, die, wenn sie in ganz großer Bekümmernis und Trauer sind, in Gottesfinsternis leben, denen Gott sich verfinstert. Und für diese Menschen steht der Satz da und führe uns nicht in Versuchung. Also wir bitten dich, dass du nicht der bist, der uns in diese Situation gebracht hat, sondern der, der uns aus der Situation rausbringt.
Kein Grund also, für eine Änderung der Bibel und des Vaterunsers zu plädieren. Theologisch vertretbar wäre es, ja. Mit bloßem Denken ist es in der Tat unfassbar, dass Gott Menschen Gefahren aussetzt. Der Glaube aber kennt auch Wirklichkeiten, die sich nicht erklären lassen. So ist es gut, dass das Vaterunser unverändert auch an diesem Wochenende wieder in unzähligen Gottesdiensten gebetet wird. Und es ist sogar gut, dass einige Menschen Unbehagen spüren bei dieser Zeile.
Und für